Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 72. Wir öffnen den Situation Room, das Bundesrat Briefing. Und zwar mit Birte. Los geht's. Hi Birte.
Hallo Dennis, schön bei dir hier zu sein.
Ich freue mich auch total und zwar, weil viele Leute jetzt denken, hä, wo ist der Bene, der Situation Room, da sitzt ihr doch immer zusammen, aber heute nicht Bene, sondern Birte. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du hier mit in den Situation Room kommst. Wir schließen ihn auf und zwar an einer ganz besonderen Stelle. Es ist Bundesrat. Viele Leute sitzen jetzt vielleicht im Auto und hören diesen Podcast. Es ist das Bundesrat Briefing. Und du bist eine sehr besondere Person auf dem Bundesrat, denn du bist im Bundesratspräsidium, so heißt es. Und da kommen wir gleich zu. Aber als erstes bitte, jede Gästin hier in meinem Podcast beantwortet die Frage: Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht so sehr so Lieblingsgetränke habe. Ich bin eine ziemliche Wassertrinkerin, was aber total langweilig natürlich ist. Aber wenn man keinen Alkohol trinkt und ich trinke keinen Alkohol, dann bleibt man bei den antialkoholischen Getränken und dann lande ich am Abend tatsächlich häufig bei einem alkoholfreien Weizenbier.
Oje, das habe ich glaube ich auch noch nie gehört. Also das ist ja auch ja, sehr erfrischend, mag ich aber auch.
Wie, noch nie gehört, dass es das gibt oder was?
Doch, doch, aber noch nie gehört hier im Podcast, dass das jemand genannt hat sozusagen.
Ja, siehst du, ich sag ja, man ist dann ein bisschen raus aus dem, was andere Leute sagen und ich war gestern an der Kieler Förde spazieren, da gab es diese Lieblingsgetränke auch nicht erst am Abend, sondern schon nachmittags und dann da, wenn ich also vorbeigehe, dann denke ich mal so, ja, okay, das Leben kann auch anders sein, aber wenn man keinen Alkohol trinkt, dann landet man bei diesen Dingen und
das stimmt.
In den letzten 20 Jahren ja auch einiges getan.
Das stimmt. Hast du früher so Bananenweizen und sowas auch getrunken?
Nee, gar nicht.
Weil das finde ich echt, das ist so eine Gretchenfrage, ob Leute sowas da reinmischen. Aber ja, irgendwann ist das auch mal entstanden. Birte, ich habe dich eingeladen. Ich freue mich wirklich total, dass das zustande kommt, dass wir uns mal unterhalten können. Nicht nur wegen des Bundesrates, sondern auch, weil du jemand bist, der im Leben ganz viel Spannendes machst. Ich habe versucht, dich zu googeln, um alles zu erfassen, aber du wirst bestimmt mir noch sagen, was du noch alles bist. Du bist Trainerin, Coachin, Unternehmensberaterin. Mhm. Du bist Mitglied vom Führungskreis. Kannst du gleich nochmal kurz erklären, was das ist. Ich habe herausgefunden, dass du mal für den Flughafen Hamburg gearbeitet hast.
Ja, das ist
auch
richtig.
Sehr spannend. Du bist Mama. Du warst im Präsidium unseres Bundes, das heißt ich sag jetzt mal höchste Leitungsgremium, was wir im Bund haben. Und du bist jetzt aber im Bundesratspräsidium. Das ist ein Unterschied, denn das ist die Verhandlungsleitung. Und das ist eigentlich wieder viel zu wenig gesagt, weil das, was du machst, ist irgendwie ein Jahresjob da. Und deswegen bist du eingeladen. Was habe ich vergessen? Was bist du noch?
Ach, du hast ja schon ziemlich breit das alles aufgemacht. Vielleicht, was spannend ist, was zusätzlich noch kommt, ist, dass ich viel als Mediatorin arbeite. Und Mediatoren gehen ja in Konfliktvermittlung. Und das ist tatsächlich so, ich habe das schon dazu auch mal eine Ausbildung gemacht. Das ist jetzt aber schon, ich würde sagen, 12 Jahre her. Und der Anteil an Mediationen ist stetig gewachsen. Und was da vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass die härtesten Konfliktfälle, die wir so haben, die sind häufig tatsächlich in Gemeinden. Also da geht es oft ganz schön rund. Und insofern bin ich aber in der Wirtschaft und in Gemeinden auch als Mediatorin unterwegs.
Ja. Jetzt hast du auf der Homepage, glaube ich, von Noss und McCloy und auch beim Führungskreis geschrieben, dass du Trainerin, Coachin und Unternehmensberaterin bist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, diese Frage, aber mich interessiert das immer, weil ich selber mit diesen Begriffen hantiere. Was ist für dich der Unterschied zwischen all denen? Ich hoffe, dass du eine kurze Antwort schaffst.
Zwischen den drei Sachen?
Ja, Trainerin, Coachin und Unternehmensberaterin.
Naja, als Unternehmensberaterin, einmal kann man von den Themen her gucken, was hängt wo. Und als Unternehmensberater gehen wir in den ganzen Bereich Strategieentwicklung, Werte, Visionsprozesse, Organisationsentwicklung. Und dann merkt man schon, das sind alles Themen, die ein prozesshaftes Geschehen sind, wo wir zwar beraten, wie man Dinge tun kann und vielleicht auch inhaltlichen Input geben, was an der einen oder anderen Stelle aus fachlicher Sicht Sinn macht, aber wir eher eine Prozessbegleitung machen. Im Training geht es ja darum, ganz konkret Kompetenzen oder Inhalte zu vermitteln an Führungskräfte oder MitarbeiterInnen, die dann teilnehmen. Und im Coaching ist es ganz oft eine Individual- oder Teambegleitung. Also beim Training kommen wir und haben ein Programm fertig. Beim Coaching ist es eher so, man trifft sich und meistens macht, ich sage der Coach, weil es eigentlich kein gegenderter Begriff ist, also und der Coach macht sich eigentlich eher innerlich leer und guckt, was kommt denn da jetzt? Manchmal hat man schon Themen vorbesprochen, manchmal ist es aber auch so, dass was ganz Akutes bei den Leuten oben aufliegt. Das hat dann immer Vorfahrt. Und dann geht es ganz, ganz viel darum, das, was schon an Kompetenzen oder Ressourcen in einer Person angelegt ist, zu stärken oder zu entwickeln oder gegebenenfalls auch mal was zu entfalten. Oder auch manchmal gibt es auch da vermittelnde Momente, wo man sagt, man bringt mal irgendwas bei oder erklärt mal was. Aber dann geht es immer darum, dass jemand eine eigene Kompetenz nochmal anders entwickelt. Das ist so das Prinzip, der Kern der drei Dinge, die da passieren.
Okay. Und die Mediatorin, da ist dann die Anwendung der Konfliktfall sozusagen, ja?
Ja, und das ist, also ich meine, die wenigsten Leute mögen ja Konflikte und erst recht nicht, wenn es die eigenen sind. Da würde ich sagen, ja, finde ich jetzt auch nicht immer toll, selber im Konflikt zu stecken, aber ich glaube, ich gehe relativ furchtlos in Konfliktsituationen rein und ich mag Menschen. Und dann mag ich wirklich richtig gerne mit Leuten unterwegs sein und gucken, was ist denn da passiert, dass sich was so verhakt hat, dass man jetzt hier miteinander sitzt und gibt es einen Ausweg? Also gibt es eine Möglichkeit, wollen überhaupt beide Parteien, manchmal sind es auch mehr, manchmal sind es auch viele Leute, also es gibt ja auch Großgruppenmediationen, und sagen, gibt es überhaupt ein Klärungsinteresse und einen Wunsch nach Veränderung und wenn es den gibt, wie kann man da hinkommen? Das ist richtig, also alles, was ich mache, macht total Spaß und ich bin total glücklich über diese Kombination, weil ich glaube, nur eins von den Sachen, das würde für mich nicht funktionieren, das wäre mir dann zu einseitig. Ich lebe davon, dass es alle vier Dinge gibt. Ja.
Cool. Jetzt könnte man theoretisch noch hinzufügen, dass du auch Podcasterin bist, denn mit dem Führungskreis bietet ihr einen Podcast an, wo es so um Themen rund um Unternehmensberatung, Coachen, Trainieren und so weiter geht. Ich habe gerade gesagt, erklär uns nochmal, was der Führungskreis ist. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht richtig erklären. Sag mal, was du da machst.
Michael Noss und ich haben Noss und McCloy gegründet und haben damals schon gleich gesagt, das Business ist eins, wo man viel als EinzelkämpferInnen unterwegs ist. Also wir sind jetzt ja zu zweit, aber es gibt eben viele Dinge, wo man alleine unterwegs ist und viele sind auch alleine unterwegs und das Business ist durchaus hart. Also das ist nicht so einfach. Und wir haben dann aus verschiedenen Gründen gesagt, lass uns mal so einen Kreis von Menschen suchen, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten können. Und haben, das hieß früher noch gar nicht Führungskreis, das war erstmal am Anfang unser Partnerkreis oder heute würde man sagen PartnerInnenkreis. Wo wir Leute zusammengesammelt haben, wo wir wussten einmal, dass die das gleiche Wertegerüst teilen, aber auch, dass die eine gewisse Qualifikation haben und dass sie fachlich entweder angrenzend oder eben stark ergänzend zu uns funktionieren. Und was wir machen, wir haben dann mit dem Führungskreis tatsächlich gesagt, lass uns mal gucken, was ist unsere gemeinsame Mitte, welche Werte können wir teilen und welches Qualitätsversprechen können wir auch geben. Und jeder von uns arbeitet quasi unter einer eigenen Marke. Und wenn jetzt aber ein Kunde kommt und sagt, uns fehlt jemand, wir wollen was zum Thema Präsenz und Wirksamkeit machen, was die Leute wirklich herausfordert, dann gucken wir halt in unseren PartnerInnenkreis und stellen fest, oh, wir haben einen Schauspieler und dieser Schauspieler ist auch richtig gut im Bereich Psychodrama, das ist der Stefan Schill. Und dann laden wir Stefan Schill ein, mit uns zusammen so einen Tag zu gestalten. Oder man gibt auch mal einen Auftrag weiter. Man sagt, ich kann gar nicht, wen kann ich empfehlen? Dann gucken wir immer als erstes in unseren Führungskreis, wer ist da, wer das kann und wen wir dann empfehlen können, weil wir wissen, die Person geht dahin und macht es gut. Wir haben zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen für einen Strategietag mit vier Leuten aus dem Kreis und noch drei Leuten vom Kunden einen sehr großen Strategietag verantwortet und da haben wir uns dann zusammengetan und dann weiß man direkt, ah, okay, wir sind auch ein bisschen aufeinander eingetuned und wissen, wie wir arbeiten und was man so voneinander erwarten kann.
Cool.
Ja, und mit diesem Kreis treffen wir uns übrigens auch dreimal im Jahr so zum Austausch und einmal für eine interne Weiterbildung, die wir machen. Das heißt, im Dezember immer zum Jahresabschluss treffen wir uns 3 Tage in einem Kloster und jeder bringt Inhalte mit und wir trainieren quasi uns gegenseitig nochmal in weiteren Kompetenzen. Das ist immer das mein Highlight des Jahres, weil das ist so der Abschluss für mich. Dann kann Weihnachten kommen.
Ja. Ist ja auch spannend dann zu sehen, was jeder quasi vielleicht in dem Jahr noch so für sich erlebt, gelernt und so weiter hat, ne?
Ja, genau.
Cool. Und ihr macht einen Podcast, ne? Das heißt, du hast gerade erzählt, off-camera, sag ich schon so, off-microphone, dass das jetzt wieder losgeht, dass ihr neu produziert.
Genau.
Und das ist auch spannend, da reinzuhören, habe ich auch schon gemacht, um nicht nur fachlich vielleicht inspiriert zu werden, aber auch um Menschen kennenzulernen, die in diesem Bereich arbeiten.
Ja, also wir lieben das sehr. Es macht uns richtig viel Spaß. Wir haben ja, dadurch, dass wir in der Wirtschaft unterwegs sind, ganz, ganz viel Kontakt zu Führungskräften und GeschäftsführerInnen oder PartnerInnen von großen und kleinen Unternehmen. Und wir nehmen eigentlich immer Führungsfragen rein. Unser Kreis heißt ja Führungskreis. Wir befassen uns viel mit dem Thema Führung und wir sprechen in diesem Podcast mit Führungskräften über ganz, ganz verschiedene Aspekte. Also von einem Unternehmen, das sich als Genossenschaft gegründet hat, wo alle Angestellten Anteilseigner sind und die alle Entscheidungen basisdemokratisch treffen, bis hin zum klassisches, wir gehen aus einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen raus, gründen unser eigenes Unternehmen und machen eine klassische Beratergeschichte. Wie funktioniert Führung? Was begeistert Leute? Wie geht man mit wechselnden gesellschaftlichen Veränderungen um? Mit Fragen wie Work-Life-Balance zwischen Jüngeren und Älteren, die vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wir stellen fest, die sind gar nicht so unterschiedlich. Die einen sind vielleicht vehementer im Einfordern, aber andere hätten auch gern. Und wie geht man als Führungskraft mit sowas um? Ne? Und wo sind da Leitlinien oder Herausforderungen? Und dann auch sehr persönlich. Also was wir toll finden, ist, dass unsere GesprächspartnerInnen sich sehr persönlich auch einlassen auf das Erzählen, was sie so erlebt haben.
Ja, cool. So viel mal, um dich kennenzulernen. Jetzt fokussieren wir uns auf eine Rolle von dir, die du hast und eine Aufgabe. Du bist im Bundesratspräsidium. Und es ist dein letztes Jahr als Verhandlungsleiterin. Du hast schon viele goldene Momente gehabt, die wir auch in diesem Podcast schon aufleuchten lassen haben, weil du an manchen Stellen einfach in der Moderation und in der Verhandlungsleitung so super sympathisch, aber trotzdem in der Sache klar und dann auch so eine gesamte Bundesratsgemeinschaft da durchgeführt hast. Das war sehr, sehr cool. Also ich erinnere mich, ihr könnt mal die Folge vom letzten Bundesrat der Rückfahrt hören, da ist das erwähnt. Du machst das heißt Verhandlungsleitung, ich sage das mal so, bedeutet, dass du für alle Bundesräte, das heißt die Einheiten während der Bundesratskonferenz, wo wir uns treffen, um als Kirchengremium miteinander über alle Dinge zu entscheiden und alle Geschicke zu reden, die uns so beschäftigen. Du bist diejenige, die da durchführt, moderiert, ja, das hat auch manchmal schon Mediationscharakter, was so
macht. Ja, das stimmt.
Sieht das so aus. was macht dir Spaß daran?
Ach, also es ist tatsächlich, ich habe 2 Ehrenämter in meinem Leben gehabt, die ich besonders geliebt habe oder liebe. Ja, und das eine war die GJW-Leitung in Norddeutschland. Das war ein ziemlicher Hit, das habe ich sehr geliebt, auch in dem Duo damals mit Peter Jürgensen. Und das zweite ist tatsächlich die Verhandlungsleitung. Also ich hoffe, dass man mir das abspürt, dass ich das gerne mache. Aber es ist
absolut
so. Ja, das ist gut, weil das soll tatsächlich auch so sein, dass man das merkt, dass ich das gerne mache und es nicht als eine Last empfinde. Das ist so, ich habe mir das schon lange vorstellen können und ich bin ja vor 12 Jahren reingekommen, also vor 13 Jahren war dann die Wahl quasi und ich bin schon mal angefragt worden vorher, 4 Jahre vorher. Und dann konnte ich nicht, weil ich privat gerade versucht habe, beruflich nach meiner Familienpause wieder einzusteigen. Weiß noch, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht, frag mich in 4 Jahren wieder, dann sage ich ja. Und dann ja so der klassische Weg, vier Jahre später kam dann der Landesverbandsleiter, der damalige aus Norddeutschland, der rief mich an und das ist so ein Job, den wollen ja viele nicht machen. Also viele sagen ja, nee, das brauche ich nicht oder da vorne immer sitzen und so. Und der rief mich schon an und hatte so eine Tonalität dabei, ich komme jetzt mit so einer Anfrage und überleg doch mal und ich weiß, das ist eine schwere Entscheidung und so. Der hatte so eine lange Vorrede und war sehr, sehr nett und sehr sympathisch und als er ausgeredet hatte, sagte ich nur, ja, ich mache das. Und er sagt, wie, du machst das? Ich sage, ja, ich habe ja gehofft, dass du anrufst und ich mache das gern. Und dann war er verdutzt und dann ging das ja auch und ich bin dann gewählt worden. Mir macht es, also in der Rolle ist die Verhandlungsleitung hat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass der Bundesrat entscheidungsfähig wird. Das heißt, wir gestalten den Prozess so, dass diejenigen, die Entscheidung treffen, sich darauf gut vorbereitet fühlen, dass sie die Informationen bekommen, die ihnen auch zustehen und dass das so auch vom Prozess her nachvollziehbar wird, dass man immer weiß, wo sind wir gerade im Prozess, was passiert hier gerade und was ist der nächste Schritt und was stimmen wir hier gegebenenfalls auch ab. Und wenn ich da hoch, also wir machen vorher natürlich eine Planung und ich sage mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es so kommt, wie wir es geplant haben. Wenn du mich fragst, was macht mir Spaß, dann ist es da oben dann zu sitzen und zu merken, hier ist jetzt eine Gruppe und die ist nicht klein. Das sind ja, letztes Mal waren wir knapp 1000 Leute, Schlag über 600 Abgeordnete und dann noch eine ganze Reihe Gäste. Und die Gruppe hat ein Bedürfnis und hat eine, will vielleicht länger über was reden oder es entsteht eine Kontroverse. Und es geht dann darum, wie kriegt man das, diesen Prozess so gehalten und gestaltet, dass wir miteinander richtig intensiv ringen können um Themen, dass wir diskursiv uns auch mal, also wirklich streiten können, trotzdem eine Haltung bewahren, die was mit Miteinander zu tun hat. Und wir danach zu einem Punkt kommen, wo wir eine Entscheidung treffen können. Und zwar eine Entscheidung, wo nicht immer alle zustimmen, aber wo man sagen kann, wir haben das als eine Gemeinschaft abgewogen und kommen jetzt zu diesem Ergebnis. Und das ist, da vorne erfordert das häufig ganz schnelle Entscheidungen und es erfordert auch ein gutes Gespür, wie jetzt, das sind ja alles Individuen, die da sitzen und trotzdem sind die auch eine Gruppe und funktionieren auch irgendwie als eine Gruppe und zu spüren, was brauchen die jetzt oder was geht und was geht auch nicht und vielleicht auch manchmal, wo sagt man, ich weiß oder wir wissen, ihr wollt das jetzt, aber das geht jetzt gerade so nicht, weil wir dazu Ordnung haben und so weiter. Und so einfach diese Spannung und dieses Abwägen und dann im Moment präsent zu sein und zu gucken, gelingt es, da diesen Weg zu gestalten. Das macht mir einfach total Spaß. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, sehr cool. Ich habe auch gedacht, das wäre natürlich auch die Chance, mal zu fragen, das habe ich Bene tatsächlich auch noch nie gefragt, wie ihr euch da zum Beispiel in einer Sitzung aufteilt. Also es ist ja so, dass ihr unterschiedliche Ansprüche auch schon allein von dem ganzen System her habt sozusagen, ihr habt eine Tagesordnung, da führt ihr durch, ihr habt unterschiedliche Anfragen, die vielleicht reinkommen, wir haben Chats, wo wir miteinander sprechen, auch Dinge, die laufen müssen, ist was organisiert, hey Leute, es ist gerade reingekommen, es gibt kein Mittagessen, wir müssen das neu regeln und so. Für alle, die das interessiert, wie teilt ihr euch das auf, wie macht ihr das? Ich muss hier mal eben Fenster zu machen.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass da vorne deutlich mehr Prozesse und Dinge gleichzeitig laufen, als man vielleicht aus der Sicht der Abgeordneten und der Gäste sehen kann. Im Grundsatz bereiten wir eine Tagesordnung vor und verteilen die Tagesordnungspunkte auf die verschiedenen Sitzungen. Und wir haben die klare Vereinbarung, dass jeder zu jedem Tagesordnungspunkt fit ist, sodass, auch wenn sich Punkte in eine andere Sitzung verschieben, man quasi im Thema ist, genau weiß, was sind da die Punkte, die interessant sind, worüber wird diskutiert und man das dann leiten kann. Und vorne ist es dann so, dass die Person, die in der Mitte sitzt, ja leitet und letztendlich auch in dem Moment viel ja Verantwortung hat für, machen wir es jetzt so rum oder so rum. Dann gibt es eine Person, die darauf achtet, wie die Redeliste ist und die andere Person achtet auf Inhalte, schreibt zum Beispiel, wir schreiben jede Wortmeldung nochmal kurz auf, was ist gerade gesagt worden, war das eine Frage, war es ein Antrag, war es ein Hinweis. Und check dann auch, ob in der Beantwortung, also häufig ist es ja so, dass entweder die BGF, also die Bundesgeschäftsführung oder vom Präsidium jemand antwortet. Manchmal sind es aber auch zu anderen Themen andere Menschen, die dann antworten. Und da prüfen wir schon nochmal, sind die Fragen, die der Bundesrat gestellt hat, beantwortet oder ist noch irgendwas offen? Das hat man dann schon mal erlebt, dass eine von uns dann sagt, hier, keine Ahnung, wollt ihr dazu nochmal was sagen, ist noch offen. So, dann fragen wir auch nochmal nach. Und wenn man vorne in der Mitte sitzt, wird man eigentlich permanent von rechts und links souffliert. Das heißt, von links kommt zum Beispiel, an welchem Mikrofon jemand ist. Und sagst also, oder es wird nochmal gesagt, jetzt kommt der oder der dran und dann sagt man, okay, Mikrofon 6 bitte. Oder jetzt haben wir ja das nicht mehr mit den Nummern schon seit einer Weile. Dann sagt man meinetwegen, okay, Dennis Sommer bitte. Und Dennis Sommer steht dann bereit, hoffentlich am Mikrofon und spricht. Das sind Sachen, die man nicht immer permanent selber dort im Blick behalten kann. Deswegen haben wir das. Dann starten und stoppen wir seit ein paar Jahren selber die Redezeit. Ah, ja. Das heißt, auch da drücken wir nochmal aufs Knöpfchen. Wir achten da, wir haben jetzt diese ganzen Open Slides Geschichten. Das heißt, wir blenden die Tagesordnungspunkte ein, wir blenden die Anträge ein, wir starten und stoppen die Abstimmung, wir leiten da so durch. Und wenn Anträge kommen, machen wir ja auch nochmal so eine Antragsunterstützung. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann das selber irgendwie im System nicht, mir ist das zu kompliziert oder ich weiß nicht, wie das geht, dann kann man uns das auch nach vorne geben, dann machen auch wir das noch, beziehungsweise Simon Werner unterstützt uns da ja manchmal auch, wenn wir selber nicht schnell genug sind. Und dann gibt es eben noch diese ganzen Absprachen mit der Technik oder auch manchmal inhaltliche Sachen. Machen wir jetzt eine Abstimmung oder vertagen wir auf die nächste Sitzung? Das läuft alles vorne bei der Person, die gerade leitet, zusammen. Und von rechts und links reden permanent Menschen mit einem und gleichzeitig versucht man noch nach vorne aufzupassen, was da ist. Deswegen ist es auch so, dass man, wenn man dann fertig ist am Ende des Tages und am Ende des Bundesrates, dann hat man auch das Gefühl, okay, das jetzt ist auch gut. So, aber das ist
und trotzdem,
so.
Und das kann ich verraten, weil wir beide treffen uns jeden Morgen beim Frühstück. Und witzigerweise, weil der Christian, mein Partner dort in Coordination, der ist ein Frühaufsteher. Und ich sage dann immer, komm, dann stehe ich auch früh auf. Und meistens sind wir drei noch für so einen Moment, ich sag jetzt mal, in einem etwas leereren Saal da. Sitzt du da immer? Du bist immer die Erste. Ich weiß nicht, ob du noch früher als Christian aufstehst, aber ich glaube ja, ne? Und dann hast du schon so ein paar Sachen gedacht, aber du lächelst und du freust dich auf den Tag. Also trotz allem Stress.
Ja, ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen das jetzt alles so wissen wollen, aber mein Tag beginnt meist um 4. Ich sitze um 4 tatsächlich senkrecht im Bett und sage, okay, wir können anfangen, aber irgendwie sind alle anderen noch nicht da. Und dann muss ich ja Zeit überbrücken. Und dann mache ich meistens nochmal so ein bisschen Planung. Ich gehe nochmal den Tag durch, ich gucke nochmal, wo muss noch was abgestimmt werden, wo fehlt noch was mit der Technik oder so. Und dann bin ich tatsächlich häufig, bevor das Frühstück beginnt, unten und frage, ob ich schon einen Kaffee haben kann. Und dann bekomme ich Kaffee und wenn ich da so sitze, viele Jahre habe ich mich da immer mit einem Freund doch getroffen, der auch sehr früh da ist, haben wir immer einen Morgen quasi so zum Quatschen reserviert und dann kommen eigentlich, genau wie du sagst, immer die gleichen Gestalten. Also ihr kommt dann und dann gibt es noch ein, zwei andere, die auch dann so früh reintrudeln und dann, das ist tatsächlich witzig, genau wie du das sagst, das hat dann so einen leichten Community, wir früh aufstehen, die wir uns immer schon. Ja, aber jetzt haben wir das ja verraten, dass wir da sitzen. Wer weiß, wer dieses Jahr dann dazukommt und sagt, okay, die Chance nutze ich.
Ja, also bei vielen Leuten bezweifle ich das, weil ich die auch sehr spät sehe, wenn sie ins Bett gehen, aber ja, nutzt die Chance, wir können reden, also wir sind auch tatsächlich dann da und reden miteinander, es gibt ja auch Leute, die brauchen dann dieses Miteinander schweigen, wir nicht, wir können dann reden.
Wir sind dann schon am Reden, genau, noch nicht immer so sinnvoll, noch nicht immer so in der Tiefe, aber es gibt schon Text.
Eine große Frage, die ich glaube viele Leute sich stellen und die ich auch echt dir, wo ich ganz gespannt bin, was du sagst, ist, wir könnten ja jetzt mal Inhalte durchgehen und ich könnte dich fragen, sag mal, was denkst du dazu und wie findest du die denn und so weiter und so fort. Ein Anspruch an euch als Verhandlungsleitung ist ja eine gewisse Neutralität und nicht unbedingt in der Sache, ihr dürft keine Meinung haben, aber ihr sollt ja Meinungen miteinander in Verbindung bringen, das ist eine andere Rolle. Wie nimmst du das wahr? Also was ist diese Neutralität und wie machst du das? Das würde mich interessieren.
Also vielleicht fange ich da mal mit einer kleinen Anekdote zurück an. Es ist ein paar Jahre her, da hat sich jemand zur Wahl gestellt, um Verhandlungsleiter zu werden. Und diese Person rief mich vorher an und sagte, sag mal, so die Rolle der Verhandlungsleitung ist doch eigentlich das, was von der Bundesgeschäftsführung und dem Präsidium und euch selber dann kommt, beim Bundesrat irgendwie durchzukriegen. Also dafür zu sorgen, dass das auch umgesetzt wird, was ihr da... Genau, und dann habe ich ungefähr so gelacht wie du und habe gesagt, nee, also das ist doch anders. Es ist so eben genau das, dass wir als Verhandlungsleitung, also es sind ja im Bundesratspräsidium auch noch der Präsident und als... also noch dazu kommt auch ohne Stimmrecht der Generalsekretär und dann haben wir ja noch euch, die ihr Sachen organisiert und natürlich haben Generalsekretär und Präsident auch eine inhaltliche Position, die gestalten ja und stehen davon auch für Inhalte und wir drei sind tatsächlich neutral und das heißt für mich, wir haben zum Beispiel früher, als wir noch Stimmkarten hatten, das werden ja viele noch erinnern, dieses Zettel hochhalten und warten, bis er gezählt hat. Wenn man, die da sich zurückerinnern, werden sich erinnern, dass wir auch nie mit abgestimmt haben. Obwohl wir Stimmrecht haben. Also wir haben immer unsere Hände unten gelassen, obwohl wir eine Stimmkarte da liegen hatten, weil wir gesagt haben, wir möchten auch nicht beeinflussen. Also wir möchten nicht durch die Art und Weise, wie wir dann abstimmen, zeigen, dass wir das oder das vielleicht besser finden. Und ich kann nicht für die anderen beiden sprechen, aber für mich ist es so, wenn ich da hochgehe, habe ich gar nicht so viel Zeit nachzudenken, wie finde ich persönlich das, sondern ich gehe so sehr, ich bereite mich vor und ich konditioniere mich auf die Rolle. Ich bin hier sowas wie die Anwältin des Publikums. Ich rede jetzt nur für mich, also die beiden anderen mögen das anders beantworten, aber ich für mich sage, ich bin hier die Anwältin des Publikums und das ist in diesem Fall ein Bundesrat und das sind die Entscheidungsbevollmächtigten.
Ja.
Und da hat meine persönliche Meinung einfach nichts zu suchen. Und ich kann nicht eine Linie halten oder zwischen Pro und Contra eine Abwägung treffen oder auch darauf achten, dass wir wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen, wenn ich mich persönlich innerlich auf eine Seite schlage. Dann würde man das, glaube ich, schon auch in der Verhandlungsführung merken, wenn man da tendenziös ist. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich häufig hochgehe und schon vorher mich konditioniere und sage, okay, das ist jetzt deine Rolle, das bin ich jetzt. Also es fängt tatsächlich mit einem, ich sage mir das selber, das ist deine Rolle und wenn ich hochgehe, bin ich's. Dann ist es so, okay, jetzt bin ich in der Rolle, das ist jetzt hier das, was ich tue und was ich selber denke, ist egal. Und manchmal ist auch noch nicht mal selber Zeit, um dann mit aufs Knöppelchen zu drücken, wenn das heißt, jetzt stimmt mal ab. Inzwischen mit der Technik geht das vielleicht, das heißt, es ist vielleicht auch manchmal bei nicht, also vielleicht auch möglich, dass wir draufdrücken, aber das ist dann so ein kurzer Moment und im Kern muss man da in der Rolle und hochkonzentriert sein. Und was wir auch machen, ist schon, dass wir, das habe ich mit allen drei Teams erlebt, das ist ja mein drittes Team, mit dem ich da zusammenarbeite, dass es Situationen gibt, wo jemand sagt, das möchte ich nicht verhandeln. Das fasst mich irgendwie an oder ich bin inhaltlich irgendwie involviert, ich habe damit was zu tun oder ich, keine Ahnung, ich habe da Sorgen, dass die Emotionen mit mir durchgehen und dass man dann sagt, kannst du bitte diesen Punkt übernehmen oder und dann legt man den Punkt vielleicht, also verteilt man die Sitzung so, dass der Punkt dann bei jemand anders liegt. Das ist durchaus was, was schon vorgekommen ist, wo wir dann sagen, so machen wir das und das gibt ja wiederum auch eine Regel oder einen Paragraphen in unserer Geschäftsordnung, der eben sagt, wenn man sich inhaltlich äußern würde, wir dürften das, dann müssten wir dafür auch die Verhandlungsführung abgeben. Und insofern gibt es da eine Ordnung für, aber es gibt auch eine innere Ordnung und die muss man eigentlich für sich angezogen haben. Also so angezogen in Antüten.
Ach cool, das wusste ich auch nicht. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand dir das aber vorwirft, dass du nicht neutral warst? Also ich sag mal, durchaus denkbar, ne, dass jemand sagt, da warst du nicht neutral, weil man sich seiner eigenen Redezeit beraubt fühlt, weil man gesagt hat, du hast das abgebrochen oder da hat man schon gemerkt, dass du aber sehr zugewandt der einen Seite oder der anderen Seite warst. Was machst du dann?
Du siehst mich nachdenken, die anderen hören, dass nur das still ist, weil ich versuche, mir so einen Moment in Erinnerung zu rufen und ich glaube, ich habe das nicht erlebt.
Ach, okay.
Ja, das ist, also ich habe das einzige Mal, wo es so war, dass es, also was mir schon mal Was Leute machen, ist, dass sie hinterher kommen und sagen, ich finde, ihr habt den einen Antrag als weitreichenderen deklariert und das war nicht der weitreichendere. Und dann kann man auch auf einer Sachebene miteinander diskutieren. Letztes Jahr nach der Abstimmung mit der Resolution war es, glaube ich, da war ja so ein leichter Moment der Irritation und ich hatte auch tatsächlich eine Premiere für mich selber, was da so passiert gerade auf dem Bundesrat. Da war es so, dass sich hinterher schon Leute auch gekommen sind und sehr deutlich waren in ihrem Feedback, so will ich das mal sagen. Und dann ist es ehrlicherweise so, dass man in dem Moment gar nicht so sehr sachlich reagieren kann. Also in dem Moment kann man nochmal begründen, warum man sich so entschieden hat, wie, was dann schon passiert. Und das ist auch jenseits der Rückmeldungen, die andere mir sagen, du warst nicht neutral oder so. Das habe ich, wie gesagt, tatsächlich noch nicht erlebt. Aber diese Frage stelle ich mir selber immer. Also dass, wenn jetzt so ein Feedback wie letztes Mal ganz am Ende, dass Leute auf die Bühne kommen und nochmal ihren Unmut über die Entwicklung deutlich machen, dann ist das ja bei denen aus einer Überzeugung und Emotionalität heraus, die ich erstmal ernst nehme. Man könnte darüber sprechen, muss es in dieser Art und Weise passieren und muss es sofort passieren. Aber da ist natürlich bei denen auch, die haben dann das Bedürfnis, das loszuwerden. Und egal, ob sowas passiert oder ob ich selber reflektiere, wie bin ich mit der Situation eigentlich umgegangen, ich prüfe das für mich schon. War ich irgendwie auf einer Seite oder habe ich an der und der Stelle irgendwie falsch reagiert? Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben vielleicht zu spät gesagt, hört mal, jetzt entgleist hier was im Ton. Da habe ich schon ein, zwei Mal gedacht, das hätten wir vielleicht eher sagen müssen, um eher eine Grenze zu setzen. Aber von außen höre ich es selten und ich bin dann vielleicht eher meine eigene scharfe Kritikerin, die hinterher nochmal sagt, so, und dann nehme ich mir das vor fürs nächste Mal. Also ich reflektiere das.
Weiß nicht. Ja, und ich finde, also ich kann das ja noch sagen aus meiner Wahrnehmung heraus, was ich auch ganz, 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 ganz cool finde, ist, du hast das gerade gesagt, du bist vielleicht deine eigene scharfe Kritikerin. Ich mag das sehr. Ich bin ja seit letztem Jahr so richtig offiziell mit dabei. Natürlich kenne ich den Bundesrat und habe hier und da auch schon was miterleben dürfen. Aber jetzt mitzubekommen, auch was an Selbstreflexion, an Feedback, an hinterher Auswertung passiert und wie viel Selbstkritik da auch drin steht, nicht nur an einzelnen Themen, aber auch um die ganze Bundesratskonferenz stetig zu verbessern und zu überlegen, wie können wir das nochmal anders machen? Ein Stichwort war zum Beispiel letztes Mal, wie können wir Foren gestalten, dass mehr Diskussion stattfindet, dass echte Diskussion stattfindet, bedeutet, so viel wie möglich miteinander ins Gespräch gekommen wird und dann aber auch als Gremium des Bundesrates wahrgenommen werden kann, weil ja Anträge aus Foren gestellt werden können und so. Das fand ich ganz spannend zu merken, kriegen auch Leute vielleicht oft nicht mit, aber da passiert immer noch ganz viel draufschauen, wie ist das möglich, Räume zu öffnen, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, Diskussionsräume zu schaffen, das finde ich faszinierend, auch selber an dem Projekt und mit dabei zu sein, mag ich total gerne. Und da bist du jemand, der da auch immer mit drauf guckt und auch aus der, nicht nur der eigenen Perspektive, sondern auch aus so einem Denken, wie kann das hier weitergehen, mitmacht, das finde ich auch ganz groß und gehört, finde ich, auch dazu.
Ja, danke für die Blumen. Wir haben tatsächlich zum Beispiel bei den Foren letztes Jahr gemerkt, wir haben ja schon immer Foren gemacht, unterschiedlich viele, und während Corona gab es natürlich dann weniger. Und wir haben das früher sehr intensiv mit den Leuten vorbesprochen und dann irgendwann hatte sich das so eingeschlichen, dass wir dachten, ja, das läuft ja. So, ne? Und dann war aber Corona und nach Corona fing man wieder an und dann merkte man, manches, was vorher ein Standard war, war nicht mehr so präsent. Da mache ich jetzt niemandem einen Vorwurf, aber es war einfach nicht mehr so präsent. Dann haben wir das ausgewertet, haben auch diese Rückmeldung sehr deutlich bekommen. Übrigens, wir freuen uns wirklich sehr, wenn alle, die da waren, hinterher bei dem Feedbackbogen mitmachen. Weil je mehr Feedback wir haben, desto mehr wissen wir auch, es ist eine Einzelmeinung oder viele Leute sehen es so. Und wir arbeiten damit wirklich. Wir werten das aus, wir zählen die Voten, wir clustern das, wir gucken, was ist zu tun. Und da waren zum Beispiel zum letzten Mal die Foren wirklich auch ein Thema. Und das hat dazu geführt, dass wir dieses Jahr mit allen Forenverantwortlichen vorher auch nochmal weit vor dem Bundesrat so Kontakt aufnehmen, nochmal sagen, ey, denk nochmal dran, dass ihr Redezeit für die Leute lasst, dass das interaktiv wird. Fragt an, was ihr für Technik braucht. Fragt an, wenn ihr eine Unterstützung durch eine Verhandlungsleitung haben wollt. Manchmal gibt es Foren, da rechnet man schon damit, dass vielleicht ein Antrag kommt oder so. Und dann kann man ja auch sagen, gut, einer von uns Verhandlungsleitenden geht mit rein und unterstützt, wenn Bedarf ist. Und da versuchen wir tatsächlich, die Leute zu begleiten. Genauso wie wir mit vielen Antragstellenden. Also wir bekommen ja vorher Anträge von Gemeinden oder Landesverbänden und so weiter. Und im Moment telefoniere ich fast täglich mit irgendjemandem von der Stelle, die eben einen Antrag gestellt hat, um nochmal über den Antrag zu sprechen und auch da zu sagen, wie ist der Antrag so, dass der Bundesrat das entscheiden kann, dass das auch verständlich wird und dass die auch wissen, was machen wir damit auf dem Bundesrat, wie ordnet sich das ein und dass da jeder und jede gut vorbereitet ist. Und das sind auch Sachen, die wir aus dem Feedback mitgenommen haben über all die Jahre, wie man es eben besser machen kann.
Ja, und ich glaube, man stellt sich das auch so simpel vor, wenn man so denkt, naja, also das ist ja, da kommt halt ein Antrag rein oder wird halt ein Forum gemacht und so, da stellt man Stühle in die Mitte. Aber das ist, finde ich, auch die tolle Leistung, wenn man überlegt, wer das wie alles ehrenamtlich macht. Es geht darum zu reflektieren, aus welcher Rolle spricht jemand, welche Redezeit hat der. Ihr habt eine ganze Ordnung im Hintergrund, an die ihr euch halten sollt und müsst. Es ist da quasi auch noch die Frage, was ist strategisch gut, damit es tatsächlich einen guten Outcome hat. Wie kann man das präsentieren, dass das schnell verstanden wird und so bei auch komplexen Themen und so. Da bin ich echt wirklich schwer beeindruckt als jemand, der jetzt hinter den Kulissen gucken kann, wie ihr das macht. Und ja, ich kriege ja täglich Nachrichten von dir. Ich habe nochmal hier gesprochen, ich habe nochmal telefoniert und so. Es hat sich jetzt verändert, wir stellen das jetzt nochmal neu ein und so weiter. Ja, also sehr viel Respekt, finde ich richtig cool. Wenn wir mal auf den Bundesrat 2025 schauen gemeinsam, was passiert denn so dieses Jahr? So mal ganz grob. Oder weißt du, was ich dir eigentlich fragen wollte? Ich wollte ganz am Anfang einsteigen. Machen wir nochmal ohne diese konkreten Themen. Bundesrat ist ... Wie würdest du das fortführen?
Bundesrat ist eine super Gelegenheit, das, was wir, worüber wir immer reden, dass wir Gemeinschaft sein wollen, dass wir zueinander gehören, dass wir einen Glauben teilen, dass wir das miteinander auch erleben und so weiter, tatsächlich zu tun. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, dahin zu kommen und das zu tun und Menschen zu treffen und eine richtig coole Zeit zu haben, aber auch eine richtig herausfordernde Zeit. Und wenn ich dann noch persönlich sagen würde, Bundesrat ist für mich die herausforderndste Veranstaltung des Jahres. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also da geht es richtig rund. Aber das ist tatsächlich dieses, weil das Erste da ist, lohnt es sich ja, das zu machen. Ja, und wenn ich mal gucke, was sich über die letzten 12 Jahre getan hat, und vorher war ich ja auch schon oft auf dem Bundesrat, und was sich alles getan hat, wie viel jünger wir geworden sind, wie viel kreativer wir an vielen Stellen geworden sind. Und das ist keine Kritik am damals, wirklich nicht, sondern es ist eine Weiterentwicklung, die mit dem was zu tun hat, was da, Gesellschaft sich weiterentwickelt, Menschen entwickeln sich weiter, Technik entwickeln sich weiter. Und wie wir auf die Gestaltung Wert legen, dass es möglichst auch für Gäste interessant ist, dass nicht so viel nur Rat ist, sondern dass es viele Gelegenheiten gibt, wo auch inhaltliche Dinge passieren und so. Ah, das ist doch super. Also.
Ja, ich mag das sehr, dass du gesagt hast, Bundesrat ist eine Chance, das finde ich ganz cool.
Ja, man muss halt hingehen, ne? Also die Leute müssen halt auch kommen, die Gemeinden sollen ihre Leute schicken und ihre Abgeordneten und so, dass wir da sind und dass man hinterher auch sagen kann, wir waren beteiligt an der Entscheidung. Es ist nicht immer so geworden, wie wir es jetzt gewollt hatten, aber wir waren da, wir haben mitgesprochen und wir haben mit abgestimmt und das ist mit unserer eigenen Entscheidung und das ist auch übrigens mit unser Gottesdienst und unsere Bibelarbeit und unser Konferenzabend und da ist was passiert, was wir so als Gemeinde, als Einzelne nicht haben können, sondern was dann eben in dem größeren Kontext der Gemeinschaft, da entsteht ja auch was. Ja, was,
ja. Und da gibt es Inhalte, die uns, das finde ich auch immer interessant, weil ich verstehe das, wenn Leute kommen und sagen, ach, da habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Ja klar, unsere Welt ist komplexer und wir haben viele Dinge, für die wir uns einsetzen. Aber weil wir so viele sind, ist das auch alles parallel möglich. So, ne? Und da gibt es gute Methoden, das auch irgendwie zu schaffen. Dieses Jahr haben wir die Chance beim Bundesrat, bei einer sehr großen Strukturveränderung mit dabei zu sein.
Ja, das der ist Bene hat das interessant, in den dass du das Chance gleich nennst. Ich glaube, viele sehen das auch so, aber manche, habe ich so den Eindruck, sehen das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Aber es ist schön, wenn wir von Chance sprechen, ja.
Wir sprechen mal von Chance am Anfang, aber wir gucken da auch drauf gemeinsam, denn der Bene, der hat das auch schon erklärt, es ist jetzt nicht so, dass wir das hier nochmal von vorne erklären müssen. Unser Bund 25 lief die letzten zwei Jahre und davor schon in sehr, sehr, sehr vielen Vorgremien, würde ich jetzt sagen, eine Strukturveränderung, die wir miteinander gegangen sind, wie auch immer. Und dieses Jahr wird viel darüber verhandelt. Sag uns doch mal aus deiner Sicht irgendwie, was passiert da auf dem Bundesrat zu dieser ganzen Strukturveränderung?
Meinst du inhaltlich oder was bei den Leuten passiert?
Inhaltlich. Was werden wir dort machen? Warum ist das wichtig? Was ist die Chance da drin? Such dir eine Frage aus.
Genau, wir haben so einen Blumenstrauß an Fragen hoch. Naja, so ein Strukturprozess, den macht man ja nicht, um sich selber zu beschäftigen, weil man Langeweile hat, sondern weil wir gemerkt haben, dass unsere Strukturen jetzt eine ganze Reihe Jahre alt sind und dass manches vom Leben sich weiterentwickelt hat und vielleicht auch unsere Strukturen nicht mehr passen. Und im Kern muss man ja immer seine Strukturen einmal überprüfen und gucken, das, was wir erleben, was ist das jetzt, wie wir das dann auch organisieren und das, wie wir organisiert sind, passt das noch? Und da war, glaube ich, sehr offensichtlich, dass das nicht mehr passte. Und wir suchen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Versuchen, wie kann es anders gehen? Und jetzt, glaube ich, ist die Chance, dass wir was vorliegen haben, an dem so viele Menschen mitgedacht und mitgewirkt haben wie noch nie. Und wir haben ein Konzept, das so weit gedacht ist, wie die Konzepte vorher auch noch nicht gedacht waren. Das heißt, wir haben eine Chance, dass wir tatsächlich eine Idee auf dem Tisch haben. Und dass wir damit, wir müssen uns bewegen. Es gibt ja auch einen gewissen Druck, also einfach, weil sich Finanzen verändern und so weiter. Also es gibt auch einen gewissen Druck, sowas zu tun und jetzt aber nicht einfach nur zu sagen, hektisch zu werden, sondern und irgendwas zu machen, sondern zu sagen, na, hier ist die Chance, dass wir miteinander was beraten haben und dass wir eine Mehrheit finden, was wir jetzt probieren wollen. Das, wir wissen ja nicht, ob das, was jetzt auf dem Tisch liegt als Konzept, ob das funktionieren wird. Wir wissen auch ganz, ganz viele Details noch nicht. Das liegt alles in der Zukunft. Das wäre dann noch etwas, was kommt. Und ich glaube, dass wir auch nur herausfinden, ob es funktioniert, wenn wir dann gegebenenfalls eine Mehrheit finden, uns dafür zu entscheiden. So. Und ich weiß, dass es durchaus, und das ist eben auch das, deswegen war meine Rückfrage da, ich glaube schon auch, dass wir an der Stelle als Bundesgemeinschaft miteinander ringen werden in diesen Tagen, ob das denn so uns überzeugt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Wir haben eine Trendentscheidung letztes Jahr getroffen und dieses Jahr müssen wir gucken, ist das, was jetzt weitergearbeitet wurde, etwas, wozu die Bundesgemeinschaft sagt, ja, das wollen wir probieren oder nicht. Und als Neutrale sage ich dann, ja, das ist noch offen. Da ist jetzt, wenn wir es so sagen wollen, eine Chance. Aber ob wir die ergreifen oder nicht, das muss der Bundesrat entscheiden und muss für sich sagen, dann vor Ort überzeugt es uns so, dass wir sagen, das wollen wir probieren oder nicht.
Genau, und ich, also so wie du sagst, nehme ich das auch wahr, die Chance des Bundesrates ist, das miteinander zu entscheiden und da wirklich ordentlich drauf zu gucken. Das wird vorbereitet und vielleicht auch, ich füge das mal hinzu, weil wir da jetzt drüber geredet haben, die Idee von Leuten Struktur zu verändern oder so, ist ja auch, liegt ja auch darin begründet, weil, ne, so wie du gesagt hast, da gibt es Gründe für, führt aber auch zu Strukturveränderungen, die eben auch Konsequenzen hat, wo es dann dazu kommt, dass Leute, dass Stellen verändert werden, dass Dinge veräußert werden, was auch immer, unter Umständen, wenn wir das entscheiden. Aber deswegen liegt darin auch eben an manchen Stellen Schmerz für Menschen sozusagen. Und deswegen sollen diese Entscheidungen gut bedacht und beachtet werden und so. Und das ist unser Job beim Bundesrat so. Ne? Ja, wie willst du das denn machen?
Wie will ich was machen?
Wie willst du uns durch den Prozess zwischen Schmerz und Chance führen?
Na, da weiß ich schon gar nicht, ob das meine Aufgabe ist. Also da okay. wäre ich ja schon fast inhaltlich, dass ich sage, ja. So, also ich spule noch mal ein kleines bisschen zurück, weil ich noch mal sagen ja. will, also man weiß aus der Veränderungsforschung, dass Menschen nur dann in eine Veränderung gehen, wenn entweder auf der einen Seite da eine glorreiche Zukunft erscheint. Man sagt, das ist so mhm. toll, da will ich hin. Das ist der mhm. Grund, warum Menschen heiraten oder warum sie Kinder kriegen oder warum sie den Job wechseln. Und wenn man das alles dann hat, dann stellt man manchmal fest, ist auch nicht alles nur grüne Wiese, aber mhm. hoffentlich ist es so. Aber da gibt es so positive Zukunftsbilder, die uns in Bewegung setzen, so könnte man das sagen. Und dann gibt es einen zweiten Grund und der sagt, der Schmerz ist so groß oder der Leidensdruck ist so groß, dass man sich bewegen muss oder eben jemand anders, weil man in einer Organisation ist, hat für einen entschieden. Das sind so die anderen Gründe. Und jetzt muss man einmal sagen, dass Strukturprozesse selten die Herzen wärmen. Das ist so. Viel schöner ist es, über Inhalte zu reden. Ja. Und so, und jetzt kann man sagen, auch an der einen oder anderen Stelle, dass also so Strukturprozesse oder überhaupt Prozesse, Veränderungsprozesse, dass es sowieso schwierig ist, vorher eine ganz große Einigkeit hinzukriegen, dass alle sagen, ja, wir wollen das, weil wir eben Individuen sind und auch unterschiedliche Meinungen haben. Und was Aufgabe der Verhandlungsleitung ist, ist an der Stelle eine Plattform zu bieten oder einen Moment zu bieten, in dem die Konzepte mit ihren Chancen und Herausforderungen vorgestellt werden können und in der es Zeit gibt, Meinungen dazu zu hören, Perspektiven dazu zu hören und möglichst miteinander in den Austausch zu kommen. Sodass die vielleicht noch nicht ganz entschieden sind, entweder eine Haltung finden, dass sie sagen, ich möchte das unterstützen und stimme dafür, oder dass sie sagen, es überzeugt mich nicht und ich stimme dagegen. Und das ist das, was wir machen. Wir bieten eine Plattform, auf der wir sagen, stellt es gut vor. Und natürlich sind wir zum Beispiel vorher in den Beratungen auch mit denjenigen, die dann Themen vorstellen, auch so sagen, ist das auch ausgewogen? Also redet ihr nicht nur über die Chancen, sondern auch in Anführungsstrichen, was investieren wir dafür? Was müssen wir loslassen? Was geht nicht mehr so weiter? Du hast vorhin von den Stellen gesprochen, da wird es Veränderungen geben. Das heißt, wenn wir was verändern, kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und das fordert natürlich heraus. Und unsere Aufgabe ist es eben dafür, diesen Raum zu geben und auch den Raum zu halten, dass wir es miteinander beraten können.
Warum warst du gerade zögerlich, als ich gesagt habe, wie führst du uns da durch zwischen Schmerz und Chance?
Na, weil das so klang nach, als wären wir dafür zuständig, die Chancen und die Schmerzen darzustellen. Ja. Und das ist wiederum die Aufgabe der Verhandlungsleitung, das ist Inhalt. Was wir machen können, ist denjenigen, die den Inhalt präsentieren, zu sagen, so oder so. Also das machen wir ja auch häufig, dass wir jetzt mal weg von UB25, dass wir immer anbieten, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, als es zum Beispiel diese ganzen Klimathematik im GJW gab mit ihren Anträgen oder Kinderrechte ins Grundgesetz, dass wir da zum Beispiel gesagt haben, Mensch, also das ist ja einmal gescheitert im Bundesrat, ist nicht durchgekommen mit den Kinderrechten und dass wir dann gesagt haben, ruft uns doch mal an und dann können wir mal miteinander besprechen, wie kann man es darstellen, dass es so dargestellt ist, dass die Leute sich entscheidungsfähig fühlen, dass die sich nicht überrascht und überrumpelt fühlen. Ja. Und dann haben wir gesprochen und danach hat das GJW eine Bundesratssession vorbereitet, die so war, dass der Bundesrat hinterher sich entscheidungsfähig fühlte. Und das ist unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist am ehesten Leuten zu sagen, wie in Anführungsstrichen funktioniert das, dass eine Gruppe sich entscheidungsfähig fühlt. Und das ist ehrlich gesagt, da ist das, was auf dem Bundesrat passiert, nur ein Teil. Ganz, ganz viel findet vorher statt. Das heißt Beispiel, wir sind jetzt gerade in Gesprächen sowohl mit Präsidium BGF zu den Anträgen zu UB25 oder auch schon länger. Wie sind die so klar formuliert, dass man überhaupt versteht, was da abgestimmt wird, was muss abgestimmt werden? Oder aber auch mit den Gemeinden und Landesverbänden, die sich gemeldet haben, dann zu sagen, zum Beispiel, guck mal hier, so wie du das jetzt oder wie ihr das jetzt formuliert habt, weiß man gar nicht genau, was stimme ich denn jetzt hier ab, fasst das nochmal ein bisschen stringenter. Und dann setze ich ehrlich gesagt, also über all die Jahre habe ich ja den Eindruck gewonnen, dass unser Bundesrat im Kern ein weises Gremium ist. Ganz oft bei allen Differenzen haben wir so, oder habe ich den Eindruck, im Kern ist es ein weises Gremium. Ganz oft hat der Bundesrat für sich klug entschieden. Und da setze ich viel Vertrauen rein.
Cool. Ja, finde ich auch schön, wie du es nochmal darstellst, was der Unterschied ist oder was das Profil eurer Rolle und eurer Aufgabe dort ist. Weil es eben auch Leute gibt, die diese Inhaltsträger oder auch die Inhaltsvermittler sind und die das auch als Prozess schon vor dem Bundesrat in der Hand halten. Ja, cool. Was ist denn noch so los dieses Jahr? Also wir haben ja das Bundesrat-Briefing. Man hat jetzt irgendwie sich auf den Weg gemacht sozusagen. Unser Bund 25 beschäftigt uns auf jeden Fall. Große Sache. Was ist denn so aus Verhandlungsleitung noch wichtig? Oder ja, wichtig, nimmt das so heraus. Wichtig ist irgendwie alles. Aber ja. Was passiert noch so?
Also ich kann zumindest sagen, es wird jedes Jahr um Zeiten gerungen. Also ich habe jedes Jahr Leute, die anrufen und sagen, ah, du hast mich mit so und so vielen Minuten eingeplant oder ihr habt mich mit so und so vielen Minuten eingeplant mit dem Thema und ich brauche aber doppelt so viel. Oder also dieses Ringen ist immer da und es ist immer ein Kampf, die Zeit reicht nie. Und wir machen jetzt ja schon wieder samstags ein bisschen länger. Aber wir haben eben UB 25, das ist und bleibt für diesen Bundesrat ein Kernthema. Und ich vermute, dass es nächstes Jahr auch noch mal so sein wird. Also irgendwie wird das noch mal voraus, weil entweder wir was entscheiden, dann sind wir nächstes Jahr mit Ordnung und Verfassung und so weiter dran, oder wir entscheiden es nicht, dann müssen wir aber wahrscheinlich uns trotzdem mit dem Bund nächstes Jahr irgendwie noch mal beschäftigen. Wir haben einen Wahlbundesrat dieses Jahr. Das heißt, es stehen unglaublich viele Menschen zur Wahl, zum Präsidium, zur Verhandlungsleitung, Finanzsachverständige und Kirchengericht. Das heißt, in all diesen Gremien wird gewählt. Da stellen sich gleich in der ersten Sitzung auch die Kandidierenden vor. Und am Freitagmorgen ist der erste Wahlgang. Wir haben extra da ein bisschen Lücke zugelassen, sodass man die Leute auch nochmal ansprechen kann. Wir werden eine ganze Reihe von tollen Foren haben zu UB 25, aber auch über digitale Kirche und einiges andere. Da kann man mal gucken, das ist wirklich spannend, weil das ja nochmal eine andere Form von Themenauseinandersetzung bietet, wo nicht immer sofort eine Entscheidung dranhängt, ne? Dass man eben sagen kann, okay, ich gehe da hin und zum Beispiel ein Forum lasst die Kindergemeinde gestalten, dann nochmal zu sagen, so, okay, da wachsen irgendwie Generationen nach, wie werden wir für die attraktiv? Und da steht nicht sofort und am Ende gibt es einen Antrag und dann müssen auch alle wieder zustimmen, sondern einfach mal über Themen miteinander ins Gespräch kommen. Das finde ich immer gut. Wir haben tolle Konferenzveranstaltungen, tolle Bibelarbeiten, tolle Konferenzabende, da steckt viel drin. Und im Rat selber natürlich Finanzen, die sind immer da. Und dieses Mal natürlich, weil sie so mit UB 25 natürlich auch ein bisschen verknüpft sind, auch da nochmal so ein Schlenker hin, der sicherlich auch beeindruckend und da wichtig ist. Und wir haben natürlich solche Dinge, die auch aus gutem Grund immer vorkommen. Nämlich wie zum Beispiel, dass wir aus der Bundesgeschäftsstelle die Berichte der Dienstbereiche hören. Dass wir mal hören, was ist bei denen los, was passiert inhaltlich. Jenseits des Bundesrates und UB 25 gibt es nämlich ganz, ganz viel gute Arbeit, die läuft. Und was passiert da, was für Entwicklungen gibt es, was sind Kernthemen, was sind vielleicht schöne Erfolge, die es gibt oder eben auch Ausblicke nach vorne. Wir werden hoffentlich eine Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt berufen. Das hat der Bundesrat letztes Jahr entschieden, dass er es möchte. Und das ist vorbereitet worden, sodass es dieses Jahr eben auch zu der Berufung kommen kann. Es kommt die EBM International. Die sind auch, also das finden wir ja immer besonders toll, dass diese ganzen Menschen auch anreisen und den Weg auf sich nehmen und so weiter. Und dann gibt es die viele kleine Themen, die immer mal wieder so dran sind. Aber ich würde sagen, was den Rat selber angeht, sind das so die großen Dinge, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich jemand was Wesentliches vergessen habe, ist es keine böse Absicht, sondern einfach, weil tatsächlich Bundesrat bei mir schon läuft und im Kopf Ping-Pong läuft.
Ja, du hast ja auch gemerkt, ich bin gerade auch so ein bisschen in Stocken gekommen, weil wichtig und so, das ist echt immer, finde ich, die Frage. Ne? Irgendwie ist es alles wichtig, aber es gibt Schwerpunktthemen, egal wie man es darstellt. Das geht mir immer auch so, dass ich so merke, ja, das ist eher faszinierend, dort zu stehen und zu sagen, wow, was hier alles passiert und was wir alles tun, machen, miteinander verhandeln, aber auch miteinander bewegen. Ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend. Also, ja, sehr cool. Mich hat noch interessiert, wenn wir jetzt nochmal zu deiner Rolle kommen, du bist ja jemand, ich finde dich wahnsinnig souverän, ich finde dich auf der Bühne und als Verhandlungsleiterin wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, da geht es einigen so. Und ich erkenne selten Sachen, wo ich merke, oh, jetzt ist sie aber genervt. Nervt dich was, wenn du deinen Job machst? Gibt es Sachen, die dich nerven?
Ja, garantiert. Ja.
Verrätst du es uns?
Das weiß ich nicht, ob ich dir sagen soll. Also, du meinst jetzt ja in der Rolle, was mich da nervt.
Ja.
Ne? Also, was mich, ich will es mal nicht als Nerven sagen, aber was mich wirklich herausfordert, ist, wenn ich denke, wir haben verbindliche Absprachen getroffen vorher, wie Dinge laufen und Menschen dann in der Situation sich nicht an die Verabredung halten. Mhm. Und ich merke so, das ist gar nicht persönlich, sondern das hat was damit zu tun, dass wenn zum Beispiel jemand 5 Minuten sagt, ich brauche 5 Minuten und am Ende 12 spricht, dann läuft bei 3 Leuten mindestens und bei der Technik und bei allen anderen auch, okay, hier sind schon 7 Minuten weg. Und wenn das 5 Leute nacheinander machen oder sagen wir mal nur 3, dann fehlen uns knapp eine halbe Stunde. Und bei uns läuft die ganze Zeit der Ticker, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht die Pause damit komplett aufbrauchen? Wo können wir was kürzen? Und oft kann man nicht kürzen, weil alle nur einen kurzen Slot haben. Mhm. Also das ist wirklich herausfordernd. Und manchmal denke ich, ist es nicht notwendig, weil man einfach vorher das einfach mal üben kann oder so. Mhm. Was nervt mich noch? Nein, das, ich habe ja gesagt, das nervt mich nicht, das fordert mich heraus, aber man merkt vielleicht doch, es nervt auch manchmal ein bisschen, wenn Leute sich dann nicht so dran halten. Und trotzdem weiß ich ja auch selber, wie das ist, wenn man hinter so einem Mikrofon steht und dann will man viel sagen und dann, ich habe da auch großes Verständnis für, dass es ist, wie es ist. Das will ich mal gleich mitsagen. Das sind immer die 2 Seiten, die da sind.
Ja.
Was fordert mich da heraus? Nee. Also ehrlich gesagt, wenn du mich dann frag mich auf den Bundesrat, dann kann ich dir sagen, was ich in dem Moment gerade, aber das ist dann im Nachgang oft ganz unwichtig, weil ich in dem Moment dann so fokussiert bin auf, wie kriegen wir das hier gut hin und lösungsorientiert bin, dass ich zwar wahrnehme, jetzt stört mich was richtig doll, aber das ist dann eher, wie gehen wir damit um, wie lösen wir das, was kriegen wir jetzt hin, dass es gut funktioniert und dann so, also zum Beispiel nervt mich wahnsinnig doll, das kann ich sagen. Mich nervt es wirklich richtig doll, wenn die Halle sagt, WLAN funktioniert, wir haben das alles richtig eingestellt und am Ende funktioniert es nicht. Oder wenn OpenSlides als Dienstleister und sagt, ihr habt das und das Paket gebucht und das funktioniert auch und hier ist übrigens die Notfalltelefonnummer und dann ist an der Notfalltelefonnummer keiner da. Oder es funktioniert halt nicht und sie haben das Falsche eingestellt. Das nervt mich richtig, weil dann sitzt man da vorne und denkt, okay, hier geht jetzt langsam bei den Leuten der Puls, bei mir geht der Puls auch. Wie kriege ich jetzt mit Schirm, Charme und Melone die Stimmung aufrecht gehalten? So. Und das ist dann so eine Mischung zwischen Herausforderung, die schön ist und das macht Spaß, aber das zum Beispiel, wenn die Technik dann nicht funktioniert, das ist dann mühsam. Und vielleicht kleiner Hinweis an alle, die jetzt uns zuhören. Es ist immer nur ein Teil, der bei der Technik von der Halle und von OpenSlides liegt. Bitte macht keine System-Updates, schaltet alle Cloud-Dienste ab für die Zeit und aktualisiert keine Software und sowas alles, während wir Bundesrat haben. Macht das im Hotel oder sonst wo, aber nicht da. Ein Teil können wir auch selber tun. So, da.
Ja.
Das stimmt. Sagen wir auch nochmal an, wenn wir da sind.
Ja, richtig. Ja, und ich habe gerade ganz oft Ja gesagt, weil ich gedacht habe, das merkt man dir eben tatsächlich an, dass das für dich der Fokus ist. Ich will, dass es gelingt, sozusagen. Daraus entsteht dann vielleicht auch so dieses Genervtsein. Aber in den meisten Fällen kann ich sofort mich reindenken. Ist es so ein, nee, das nervt mich jetzt nicht, weil das soll ja irgendwie jetzt klappen und ich
will
jetzt
auch nicht
wirklich konstruktiv dabei bleiben, sozusagen. So, ne?
Na, ist ja die Frage, was hilft das, wenn ich mich dem Genervtsein in dem Moment hingebe?
Total,
also, das hilft niemandem und wenn wir vorne genervt sind, ist die Gruppe genervt. Und wenn wir immer noch gute Stimmung bewahren, dann ist es für die Gruppe auch viel leichter, gute Stimmung zu bewahren. Und deswegen gucken wir eben immer genau eher dahin. Und das ist ehrlich gesagt eine Teamleistung, weil es zum Beispiel da vorne zu wissen, wir haben ein Technikteam, unsere Technik in der Halle, Hammer. Ja, und dann schreibt man in den Chat, ich brauche das und das lauter oder weniger oder bis hin zu, das ist dann eher Ortskomitee, ich brauche hier was zu trinken und dann läuft das so. Oder ihr beide, Christian und du, zu wissen, wenn man irgendwas will oder braucht, das klappt. Oder wir vorne, die wir auf der Bühne sitzen, das ist immer total verlässlich, wenn man irgendwas braucht, wenn man irgendwas abstimmen muss, es sind immer alle da und alle ziehen mit, dass es gelingt. Und dieses Teamgefühl, ach ja, dann nervt auch mal was. Aber es ist überhaupt nicht entscheidend im Vergleich zu dem Spaß und der Freude, die man in diesem Team und mit dieser Aufgabe hat.
Ja, absolut. Und am Ende des Tages sitzen wir morgens wieder beim Frühstück und lachen uns an.
Lachen über das, was gestern war.
Genau, da hast du aber wirklich recht. Ich finde auch, der Vibe ist so schön konstruktiv, ne? Also es hat wirklich was ganz Tolles. Wir wollen alle, dass es gelingt und das ist eine der großen Ziele, die wir haben und so. Finde ich ganz cool. So, bitte, wir quatschen schon jetzt echt eine Stunde miteinander. Ich habe gedacht, ich würde mit dir trotzdem gerne noch ans Lagerfeuer gehen. Es ist eigentlich ein Situation Room, aber wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir jetzt quasi ein Situation Room verlassen und uns mal im Garten treffen und ans Lagerfeuer setzen. Die Idee des Lagerfeuer-Bekenntnisses ist, dass ich dir drei Aussagen gebe, die du vollständig machst und eine Frage und einfach aus dem Bauch heraus so, damit wir dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Hast du Lust?
Ja, klar.
Gut. Also, geht los. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich glaube tief im Herzen an, dass Menschen im Kern was Gutes wollen.
Cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Unnötiges Rumgenöle. Also unnötiges Rumgenöle über Dinge, die man nicht ändern kann oder wo man was ändern könnte und es nicht tut. So ein Rumgenöle kann ich nicht leiden.
Punkt.
Du wolltest es genau, also ich hau das jetzt raus. So ist es.
Ich liebe es, ja, ich liebe es. Ich bin bei beiden Punkten mit dabei. Wenn du sofort könntest, welches großes Ding würdest du starten?
Welches große Ding? Mhm. Kann ich nur sagen, so funktioniere ich nicht. Ich würde nicht sofort groß starten, sondern ich würde immer mir Leute suchen, mit denen bewerten, überhaupt erstmal, was ist das nächste große Ding, was wir brauchen? Wo gibt es einen Bedarf? Wo gibt es eine Not oder einen Schmerz? Ich sag mal, welche Menschen fragen nach Lösungen für Probleme, nach einem Zusatznutzen oder nach Beziehungen? Und da würde ich mir erstmal immer eine Gruppe zusammenstellen mit Leuten, mit denen ich Bock habe, was zu gestalten und sagen, okay, wo sehen wir denn Bedarf und sind wir die Richtigen, das zu tun? Und dann, ich hätte jetzt nicht so ein Thema, wo ich sage, da geht sofort los, sondern ja, so rum.
Cool, coole Antwort. Und zum Schluss, ich hätte Bock auf einen Drink mit
Ruth Bader Ginsburg, die leider gestorben ist. Ich habe noch nie T-Shirts gekauft von irgendwelchen Bands oder Politikern oder irgendwie sowas, aber ich habe tatsächlich, als sie gestorben ist und ich mich mit ihr so viel vorher schon befasst hatte, mir so ein Ruth Bader Ginsburg T-Shirt gekauft. Das ist eine Richterin am obersten Gerichtshof der USA gewesen, die hat sich für Frauenrechte eingesetzt. Und sie hat es auf so eine kluge Art und Weise gemacht. Sie hat nämlich als allererstes für Männer, die in bestimmten Situationen sind, dafür gesorgt, dass die rechtliche Lage sich für die geändert hat, dass es sich verbessert. Und hat dann gesagt, und wenn wir das für die Männer tun, die zum Beispiel auch nach einem Unfall ihre Kinder alleine zu Hause erziehen müssen, dann müssen wir jetzt auch die Situation für die Frauen verändern. Und dann gab es eine große Logik, ja, natürlich müssen wir das tun. Und die war einfach unglaublich strategisch und klug. Und ja, da bin ich großer Fan. Mit der würde ich unglaublich gerne so einen Drink nehmen, ein alkoholfreies Weizen.
Ja.
Aber das ist leider nicht mehr möglich. Aber das wäre wirklich ein Hammer. Das würde ich gerne tun.
Ja, cool. Da würde ich gerne beisitzen, euch unterhalten sehen oder hören. Ja, wirklich ikonisch. Die wird ja auch wirklich gefeiert.
Sie ist leider. Entschuldige.
Ja,
leider hat sie hätte früher abtreten müssen, ne? Also das ist ja so, sie hat ja gedacht, sie schafft noch die letzte Amtszeit da und dann ist sie leider in der Amtszeit von Trump bei der letzten ja gestorben und dann durfte er nachbesetzen und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass sie vorher schon unter Obama quasi sagt, ich trete zurück und dann hätten die Demokraten jemand anders besetzen können und wir hätten manches, was in der Folge passiert ist, anders erlebt wahrscheinlich, weil das ja eine ganz knappe Mehrheit da nur war. Da hat sie einen Moment verpasst, muss man zur Ehrlichkeit auch sagen. Aber für mich steht das andere größer drüber.
Total, ja, voll. Ja, danke, Birte. Ich freue mich total, dass wir uns unterhalten können. Ich könnte noch weitermachen, aber das verlagern wir jetzt auf Frühstück.
Ja, 6 Uhr morgens, spätestens.
Genau. Freue mich sehr, dass du mit dabei warst im Situation Room. An alle, die sich jetzt gerade auf den Weg machen, kommt gut an. Wir freuen uns, euch im Bundesrat zu erleben. Und ich danke dir, dass du so offen warst, dass du erzählt hast dass du dich da so einbringst. Ich genieße das sehr. Ich finde das richtig, richtig cool.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für das anregende Gespräch und ich freue mich, dich persönlich zu sehen und ich freue mich, alle anderen auch persönlich zu sehen, wenn wir denn da sind.
Genau. Macht's gut. Bis dann.
Bis dann. Ciao.